RBB Kultur.
Gefährliche Gedanken, der Wissenschaftstalk bei RBB Kultur mit Jörg Thaddäus.
Mathematisch kann es beinahe nicht anders sein. Es muss in dem riesigen Universum noch anderes Leben geben. Alles andere ist unwahrscheinlich. Das sage ich Ihnen nicht, weil ich es berechnet hätte, sondern weil Menschen, die da ganz viel gerechnet haben, das so sagen. Höchst intelligentes Leben sammelt sich in Berlin-Adlershof. Professor Dr. Heike Rauer ist Astrophysikerin und sie leitet das Institut für Planetenforschung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. Sie ist die Chefin der Plato-Mission. Plato ist ein Weltraumteleskop mit 26 Spezialkameras, das ab 2026, vulgär ausgedrückt, so weit gucken können soll, dass es womöglich erdähnliche Planeten außerhalb unseres Sonnensystems entdecken kann.
Die Frage ist, was ist unser Platz im Universum? Ja, und das bringt uns wieder zurück auf die Frage Suche nach Leben. Ich finde sie wichtig, es treibt mich um. Ich weiß, sie treibt die Menschheit auch um, denn man kann die Frage rückverfolgen, einige viele tausend Jahre. Und sie kommt immer wieder hoch. Manchmal ist die Menschheit mit anderen Dingen beschäftigt. Aber wenn Ruhe kommt, ich sage immer zu den Leuten, wenn man am Strand liegt, ja, abends und an den Himmel schaut, die meisten Leute fragen sich dann doch, was ist da oben?
Die Besten aus Wissenschaft und Forschung bei RBB Kultur. Welche Antworten hoffen Sie zu finden? Und sind wir darauf vorbereitet, neben neuen Erkenntnissen auch neue Zumutungen zu erfahren? Gefährliche Gedanken. Der Wissenschaftstalk bei RBB Kultur.
Für den Umgang mit außerirdischem Leben hat uns der Physiker Stephen Hawking einen Satz hinterlassen, der es in sich hat. Ich zitiere: Wir müssen nur auf uns selbst schauen, um zu sehen, wie sich aus intelligentem Leben etwas entwickelt, dem wir lieber nicht begegnen möchten. Frau Professor Hauer, wenn Sie das jetzt hören, diese Warnung von Stephen Hawking, sollen die uns besser nicht treffen für den Fall, dass sie so drauf sind wie wir? Das ist ja eigentlich eine hinterlistige und aber doch auch höchst wahre Warnung.
Ja, man könnte denken, da ist was dran, aber das wissen wir ja erst, wenn wir es gefunden haben. Ja. Ich glaube nicht, dass wir den Wunsch zu wissen, ob wir alleine sind in diesem ganzen großen Universum, wirklich alleine und der einzige Ort, wo Leben ist. Ich glaube nicht, dass wir diesen Wunsch unterdrücken können. Egal, was für Leben da draußen ist.
Aber diese Wahrscheinlichkeit ist korrigiert worden. Also was ich am Anfang vorgelesen habe, ist auch schon wieder so nicht ganz wahr. Das können Sie uns jetzt bald gleich mal hinrücken. Und zwar gab es einen Mann, Frank Drake, auch ein Astrophysiker, also letztendlich von Ihrem Fach, der die sogenannte Drake-Gleichung aufgestellt hat. Die war, 60er Jahre ist das entstanden, war offenbar sehr optimistisch. Da hat er mit mehreren Unbekannten ausgerechnet. Also da draußen muss was sein, alles andere ist höchst unwahrscheinlich. Und das ist 2018 ins Unwahrscheinlichere korrigiert worden. Warum denn, Frau Professor Rau? Warum ist der Optimismus von Herrn Drake von damals, da draußen ist höchstwahrscheinlich was, warum ist der zu groß, der Optimismus?
Das ist gar nicht klar, ob der zu groß ist. Also in der wissenschaftlichen Community gibt es durchaus zwei Lager. Es gibt die Argumente zu sagen, es ist so unwahrscheinlich, ja, das kann es nur hier geben, weil es braucht so spezielle Konfigurationen, dass es eben nur hier geht. Und dann gibt es ein anderes Lager, die sagen, auf der Erde gibt es Leben überall. Da spielt die Entdeckung der Extremophile eine große Rolle, ja, dass man in den Tiefen der Ozeanschlote Leben entdeckt hat, dass man im Eis der Pole Leben entdeckt hat und sagt, Leben kann so viele Nischen besetzen und Parameter besetzen. Warum soll es nicht auch auf anderen Planeten sein? Und mit der Entdeckung der extrasolaren Planeten, dann ab Mitte der 95er Jahre, wo man so viele findet, praktisch jeder Stern am Himmel hat einen Planeten, wächst natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass darunter welche sein könnten, wo sich Leben entwickelt sein könnte, ja, wegen Leben entwickelt haben könnte. Was jetzt wahr ist, werden wir erst wissen, wenn wir wirklich nach Leben suchen können und dann sagen, okay, wir finden welches oder wir finden keines.
Aber jetzt lernt man, wenn man sich damit beschäftigt, selbst wenn man das so oberflächlich tut, wie ich das logischerweise als Nicht-Astrophysiker nur kann, lernt man schon Begriffe kennen wie Kohlenstoffchauvinismus. Ein höchst faszinierender Begriff, das heißt, da werfen offenbar Astrobiologen sich untereinander vor, ja, wie könnt ihr denn glauben, sagen die einen, dass nur mit Kohlenstoff oder aus Kohlenstoff Leben entstehen kann, und dann, so verstehe ich das, rufen die anderen zurück, ja, wie denn sonst? Das ist also eine der Kontroversen, die da meistens unbeachtet von der Öffentlichkeit läuft. Wo stehen Sie denn da?
Man muss sich überlegen, was spielt denn eine Rolle, wenn man sagt, da kann sich Leben entwickelt haben, ja oder nein. Da gibt es sehr verschiedene Faktoren, die eine Rolle spielen. Der wichtigste Faktor ist eigentlich, dass wir nur ein Beispiel kennen. Ja, das wäre so, als wenn Sie auf der Welt kommen als Kind und Sie kennen nur einen einzigen Menschen und haben noch nie die Milliarden anderen gesehen. Dann denken Sie, alle sind genauso wie der. Ja, oder wenn Sie nur als Kind aufwachsen und nur Ihr Zuhause kennen, dann denken Sie, die ganze Welt ist wie mein Zuhause. In Wirklichkeit gibt es eine große Vielfalt, es gibt viele Klimazonen, ja, und die Vielfalt der Erde, wie wir sie kennen. Und wir sind so ein bisschen in der Situation dieses Kleinkindes, das einfach nichts anderes kennt. Wir kennen nur unsere Erde. Und wir schließen von dem, was wir hier finden, auf andere Planeten. Wir sagen, okay, wenn es in den Temperaturen, Dichten, Kohlenstoff, Wasser, Leben hier gibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es, wenn ich die gleichen Bedingungen woanders habe, es dort auch gibt. Und die Frage ist, wie kann ich das feststellen? Und dann kommt man auf die Drake-Gleichung, wenn man da mal schaut, was die wichtigen Faktoren sind. Das ist einmal die Anzahl der Planeten, die es überhaupt woanders gibt. Und da haben wir Glück, seit Mitte der 90er Jahre sind wir daran, Planeten wirklich zu entdecken. Und aus dieser Schätzung, die in den 60er Jahren ja eine reine Mutmaßung war, wirkliche Messdaten zu machen.
Mhm. Da gehen wir jetzt schon viele Schritte weit für Menschen, die mit dem All nur insofern vertraut sind, dass sie gelegentlich verliebt nach dem großen Wagen am Himmel tatsächlich gucken. Diese Unterscheidung Stern und Planet ist schon ganz wichtig. Der Stern ist das, von dem Energie und Licht ausgeht, der Energie erzeugt, und der Planet ist das, der nur Energie reflektiert. Das heißt, das ist das Verhältnis von Sonne zu Erde. Jetzt habe ich allerdings auch in einem Interview mit Ihnen gelesen, naja, wer sagt denn, oder es ist überhaupt nicht erwiesen, dass die Konstellation immer so ist, wie sie bei uns ist, dass nämlich die Gesteinsplaneten nahe an der Sonne sind und die gasförmigen Planeten wie Jupiter weiter außerhalb.
Genau, und dann sehen Sie schon, es wird dann immer komplizierter, wenn man genauer hinschaut. Ja, die Planeten umkreisen die Sterne, geben selber keine Energie ab. Und Sie haben auch schon gesagt, in unserem Sonnensystem gibt es die Gasriesen, ja, Jupiter, Saturn und dann die weiter draußen, die Eisplaneten. Die haben alle eine sehr dichte Atmosphäre, haben gar keine feste Oberfläche, sind große Gasbälle, wenn ich es mal ganz einfach sage, die hauptsächlich aus Wasserstoffgas bestehen. Genauso wie die Sonne, das ist ja auch ein großer Gasball. Und was unterscheidet die Erde? Na, wir alle stehen hier auf solidem Boden, das heißt, wir haben Planeten, die bestehen aus Gestein. Dann gibt es Planeten, die bestehen aus Gestein, haben aber keine Atmosphäre wie Merkur oder eine ganz dünne wie der Mars. Und dann haben wir zwei, die übrig bleiben, die Venus und die Erde. Die sind etwa beide gleich groß, beide gleich schwer. Aber auf der Venus haben wir eine Kohlendioxidatmosphäre, 90 bar Druck, ja, über 700 Grad Oberflächentemperatur. Ist unfreundlich.
Ja, aber weil Sie gerade gesagt haben, wir kennen nur den Menschen, um da nochmal kurz zu bleiben, was Sie gerade von Venus geschildert haben. Das heißt, Sie sind nicht so abstrakt unterwegs, dass Sie sagen, ja, aber womöglich entsteht selbst unter solchen Bedingungen 90 bar Druck und 700 Grad Temperatur doch eine Art von Leben.
Na, natürlich ist so etwas im Prinzip denkbar. Das Problem ist, wir Wissenschaftler versuchen ja, aus Mutmaßungen, Spekulationen, wir nennen es Hypothesen, etwas Messbares zu machen, etwas Überprüfbares zu machen. Das heißt, ich denke immer mit, was kann ich überprüfen? Und wenn ich mir Leben ausdenke in jeder denkbaren Form, also kein kohlenstoffbasiertes, silikatbasiertes, völlig andere Temperaturbereiche, ist es Leben in der Atmosphäre von Venus, auch von Jupiter postuliert worden, dass man sich auch dort denken könnte, dass es Leben gibt. Das kann man sich alles denken. Die Frage ist, kann ich es überprüfen? Ja. Und da wir ja nicht hinfliegen können, direkt im Sonnensystem können wir hinfliegen, das machen wir ja auch. Ne? Wir fliegen zum Mars, wir fliegen zu den Eismonden, wir fliegen zur Venus.
Also Sie meinen jetzt unbemannt?
Unbemannt. Wir können Sonden hinschicken, ja, noch besser bemannt, aber das ist ja in der Weiterferne. Aber zumindest unbemannte Sonden schicken wir dahin mit Kameras, mit Instrumenten, um vor Ort zu messen. Bei dem Planeten, die Sterne umkreisen, die weit weg sind, viele Lichtjahre, tausende Lichtjahre, die wir nicht erreichen können mit unseren Sonden, haben wir viel weniger Messgrößen. Und je weniger Dinge, die sie messen können, desto mehr müssen sie mit Vergleichen arbeiten. Und wenn man schaut, was man messen kann, wir können Planeten entdecken, wir messen die Masse, wir wissen, wie schwer sie sind, wir wissen, wie groß sie sind. Damit wissen wir, was ist die mittlere Dichte. Ja, wenn man sich erinnert aus der Schule, kann ich die Dichte ausrechnen.
Sie sehen hoffentlich, wie mir der Schweiß leicht ausbricht, weil ich denke, die mittlere Dichte, nee, ist ja klar. Mhm.
Die mittlere Dichte ist deswegen wichtig, weil der Jupiter hat eine mittlere Dichte von ungefähr 1 Gramm pro Kubikzentimeter. Das sagt Ihnen jetzt nichts, aber wenn ich Ihnen sage, das ist die Dichte von einem Wassereiswürfel in Ihrem Glas, in Ihrem Cocktail. Der Eiswürfel hat ungefähr 1 Gramm pro Kubikzentimeter.
Sind wir im Thema.
Und wenn wir einen Stein nehmen aus dem Garten, dann hat der eine Dichte von 3, 4, 5 Gramm pro Kubikzentimeter. Wenn ich ein Stück Eisen nehme, bin ich bei 8. Gut, 8 Gramm. Das heißt, da merken Sie schon, wenn ich diese Messgröße, wenn ich also Masse und Radius habe, kann ich etwas über die Dichte sagen und ich kann schon mal ganz grob gucken, ist das ein Jupiter-ähnlicher Gasriese oder ist das ein Gesteinsplanet? Kann ich messen. Das ist schon mal gut. Dann kann ich schon mal die Gesteinsplaneten unterscheiden von den Gasriesen. Gasriesenleben ist Spekulation. Gesteinsplaneten habe ich zumindest einen, wo ich weiß, ob das geht.
Aber was, Sie wissen ja meistens noch viel mehr. Wenn man sich auf so ein Gespräch vorbereitet, wie das jetzt mit Ihnen, dann denkt man ja, meine Güte, woher sind die jetzt so genau im Bilde, wie die Temperaturverhältnisse, beispielsweise Uranus oder Neptun, Temperaturen unter minus 210 Grad. Woher kann man da so sicher sein? Woher weiß man das? Sie sagen ja gerade, also ich muss den Nachweis erbringen, das ist wissenschaftliches Vorgehen. Ich versuche eine These aufzustellen und überprüfe sie und verifiziere oder falsifiziere sie. Also das heißt, es gibt Leute, die festgestellt haben, auf einem dieser beiden Eisriesen, die Sie schon angesprochen haben, herrschen minus 210 Grad und kälter.
Genau. Einmal ist wichtig der Abstand der Planeten vom Stern. Der Stern sendet ja Energie aus, das wissen wir alle, ne? Gerade jetzt in den kalten Wintertagen, wenn die Sonne scheint, wir gehen in die Sonne, wird es warm. Und je weiter ich von der Sonne weg bin, desto kälter wird es. Das heißt, ich kann allein aus dem Abstand schon mal abschätzen, was für Temperaturen dort herrschen. Und je näher ich dran bin, wenn ich bei Merkur bin oder Planeten in anderen Sonnensystemen, die noch viel näher an ihrem Stern sind, habe ich halt Temperaturen über 1000 Grad. Ja, da schmilzt das Gestein. Das sind also eher Planeten, wo man nicht Leben sucht. Aber dann kann man natürlich auch noch mehr messen. Man kann ja, wenn man im Sonnensystem sowieso, aber auch bei anderen Planetensystemen, die Atmosphäre der Planeten nachweisen. Und man kann...
Also auch die chemische Zusammensetzung.
Genau. Und dann kann man schauen, ist das eine Wasserstoffatmosphäre oder wenn man Gesteinsplaneten entdeckt, und das ist das große Ziel, so weit sind wir heute noch nicht, aber in den übernächsten Jahrzehnten müssten wir soweit sein, dass wir, wenn wir Gesteinsplaneten haben, die Atmosphären auch chemisch untersuchen können, zumindest schauen können, ist da Wasser, ist da Sauerstoff, ist da Kohlendioxid, also schauen können, ist da eine Atmosphäre, die der Erde ähnelt.
Aber jetzt gehen wir mal auf Ihr Projekt, was 2026 dann tatsächlich in die Tat umgesetzt wird, was Sie schon viele, viele Jahre logischerweise verfolgen. Das ist Plato. Jetzt sagen Sie ja gerade, wir sind jetzt bei den Planeten, die uns umgeben, noch nicht so weit, dass wir die chemische Zusammensetzung genau untersuchen können. Warum interessiert es Sie dann, mit Plato tatsächlich außerhalb unseres Sonnensystems gucken zu können, wenn wir unsere Umgebung noch gar nicht wirklich kennen, die also natürlich riesenhaft ist, diese Umgebung?
Genau, also man macht ja immer beides. Also die Wissenschaft als Ganzes macht ja beides. Wir untersuchen das Sonnensystem, aber wir geben eben nach draußen. Weil einer der wichtigen Faktoren in dieser Drake-Equation, die Sie erwähnt haben, ist die Anzahl der erdähnlichen Planeten. Das heißt, dieser Gesteinsplaneten, die eine dünne Atmosphäre haben können, die im richtigen Abstand vom Stern sind, sodass die Temperatur auf der Oberfläche so moderat ist, wie wir es hier auf der Erde kennen.
Das heißt habitable Zone.
Und trotzdem ist Ende 2000 bis jetzt ja schon mehrere Satellitenmissionen gab, die Planeten entdecken, auch sehr erfolgreich sind. Angefangen mit der europäischen Mission Corot, dann Kepler, die NASA, dann jetzt TESS, Cheops in Europa und dann Plato ab 26. Obwohl wir diese Missionen schon haben, die Anzahl der erdähnlichen Planeten in der habitablen Zone ist bis heute unbekannt. In der Literatur gehen die Schätzungen von 2% bis 99%. Das heißt, mit anderen Worten, wir wissen es nicht.
Das ist eine Reichweite, ne? Ja.
Ja, genau. Ja. Das heißt, das ist das eine, was Plato helfen soll, diese Zahl besser einzugrenzen. Das ist im direkten Input-Parameter in die Drake Equation. Und das zweite ist, eine der großen Überraschungen war ja gar nicht mal, dass es Planeten um andere Sterne gibt. Das haben die Theoretiker und die Leute, die sich mit Planetenentstehung beschäftigen, schon immer gemutmaßt, dass das so ist. Aber was man kaum gemutmaßt hat, ist die Vielfalt dieser Planeten. Dass man Gasriesen wie Jupiter hat in Umlaufbahnen, wo ein Jahr 3-4 Tage nur ist. Das heißt, diese Planeten sind sehr, sehr nah am Stern, extrem heiß. Planeten auf langgezogene Ellipsenbahnen, Planeten um Doppelsternsysteme. Planeten, die auch nicht beliebige Kombinationen von Masse und Abstand haben können, sondern es bilden sich jetzt, wo man eine große Zahl hat, ja 5000, fangen sich an, Populationen herauszubilden und Bereiche, wo man keine findet. Man findet zum Beispiel kaum Planeten in dem Bereich zwischen Neptun, ja, und Gasplaneten. Ja. Dafür findet man Planeten, die es in unserem Sonnensystem nicht gibt. Mini-Neptune oder Supererden, also Planeten, die zweimal so groß sind, so schwer sind wie die Erde.
Die findet man, wenn man außerhalb unseres
Sonnensystems schaut. Und man merkt es so ein bisschen, komme ich wieder auch zurück auf dem Planet, das Vergleich mit dem kleinen Kind. Das kleine Kind fällt raus in die Welt zu schauen und fährt auf andere Kontinente und entdeckt dort andere Menschen, andere Tiere. Und so geht es uns jetzt auch.
Aber sagen Sie uns mal, also wir kommen gleich nochmal auf Plato selbst zu sprechen, 26 Spezialkameras. Ich habe häufiger schon erlebt, dass Leute gesagt haben, ja, das sieht man dann ganz klar und im Teleskop sieht man dies und das und jenes. Und ich denke mir, das ist mitunter so, wie wenn der Arzt beim Ultraschall sagt, hier sieht man ganz wunderbar ihre Nieren und man sieht irgendeine Silhouette und denkt sich, ja, okay, das können meine Nieren, das kann aber auch alles mögliche andere oder Schmutz auf seinem Stab sein. Also was sehen Sie, wenn Sie mit Kepler haben Sie schon angesprochen, was hat Ihnen Kepler gezeigt, was sehen Sie da, was wird Ihnen, wenn Ihre Wunschvorstellungen wahr werden, Plato zeigen?
Ja. Da sprechen Sie die Entdeckungsmethoden an, die wir heute anwenden. Wie gesagt, wir wollen Populationen sehen, wir wollen Statistik haben, wir wollen typische Planeten entdecken und schauen, ob es ein Sonnensystem gibt, was unserem ähnelt. So, dazu müssen wir viele entdecken. Menschen sind visuell orientiert, wir hätten am liebsten ein Bild. Ja.
Genau. Da guck mal, das ist der da hinten in einem
genau,
anderen Sonnensystem.
Genau, da siehst du ihn um einen Sternkreis. Und wenn Sie im Internet schauen, sehen Sie solche, es gibt es auch schon. Es gibt ein System, tatsächlich, das hat man viele Jahre beobachtet. Man sieht, wie die Planeten um ihren Stern kreisen. Aber da schauen wir auf Planetensysteme, die ganz jung sind. Ja, der Stern ist gerade entstanden. Der Planet ist noch im Entstehen. Die Planeten sind sehr weit weg. Das ist die Technik der Zukunft, aber heute ist es so, dass wir Planetensysteme, die unserem ähneln und Planeten, die näher am Stern sind, mit der Methode noch nicht beobachten können. Warum nicht? Weil der Stern 1 Million Mal heller ist als der Planet. Der Stern, es ist wieder, das berühmte Beispiel ist immer, Sie wollen eine Fliege neben einem Leuchtturm sehen. Mhm. Das ist schwierig.
Das ist kompliziert, ja.
Aber es gibt eine Methode, mit der Sie es entdecken können. Es gibt zwei indirekte Methoden, die erfolgreichsten bisher, die wir mit Plato anwenden. Das ist die sogenannte Transit-Methode. Da entdecken Sie die Fliege, wenn sie vor dem Leuchtturm vorbeifliegt. Ja, der Stern ist der Leuchtturm, sendet Licht aus. Der Planet umkreist den Stern, so wie wir die Sonne umkreisen. Und wenn Sie von außen auf so ein System aufschauen und Sie haben Glück und schauen genau von der Kante auf das Sonnensystem, auf das Planetensystem drauf, dann zieht der Planet immer wieder mal durch die Sichtlinie durch. Mhm. Ja, der zieht immer wieder mal vom Stern vorbei. Sie sehen nach einem Jahr immer wieder kommen. Und wenn der Planet vor dem Stern steht oder die Fliege vor dem Leuchtturm, dann wird ja ein bisschen von der Sternoberfläche abgedunkelt. Es kommt etwas weniger Licht vom Stern zu uns. Bei einem, wenn der Stern eine Sonne ist und der Planet ist ein Jupiter, ist es etwa 1% vom Licht, was abgedunkelt wird.
Und das erkennt man dann?
Und das erkennt man dann. Und die Erde würde noch mal 100-mal weniger Licht zu uns durchlassen. Und das erkennt man, weil Sie beobachten den Stern. Der Stern ist, hat man gedacht, erste Annäherung konstant. Und dann gibt es immer wieder mal periodisch eine kleine Abdunklung. Und die entdeckt man. Mhm. Und dann haben wir Johannes Kepler gehabt, der im 17. Jahrhundert die Keplerschen Gesetze erfunden hat. Und er hat einen Zusammenhang, den Zusammenhang gefunden zwischen der Bahn, der Umlaufbahn des Planeten und dem Abstand. Ja. Und wenn ich also diese Dips habe, dann weiß ich, der kommt immer, wenn ich eine Erde hätte, jedes Jahr wieder. Nehme ich mir das Keplersche Gesetz, dann weiß ich, wie weit der Planet vom Stern weg ist.
Also es ist immer so, dass das klingt so einfach, wenn man dann versucht, es jemandem anderen wieder zu erklären, fällt einem auf, ach, ganz so einfach ist es vielleicht doch nicht. Reden wir mal über etwas sehr Irdisches, was mit Plato auch zusammenhängt. Das ist ja ein internationales Projekt, was Sie anleiten. Mhm. Wie funktioniert das, dass da so viele Länder bei einem 900-Millionen-Euro-Projekt tatsächlich zusammenarbeiten? Vorher vielleicht eine Kurzfrage. 900 Millionen, ist das auch unter Wissenschaftlern dann so, wie bei Ihnen beim Deutschen Institut für Luft- und Raumfahrt, dass man sagt, komm, wir rechnen das noch ein bisschen runter, dann wird das nicht eine Milliarde, dann sieht das nicht so hässlich aus.
Nein, das ist ja nur eine ungefähre Abschätzung. Und man muss bedenken, die Zahl klingt groß, aber sie verteilt sich über einen Zeitraum von fast 15 Jahren. Sie verteilt sich auf ungefähr 20 Länder insgesamt und umfasst die Zeit von wirklich der Konzeption bis zum Archivierung der Daten. Und wenn man das dann runterrechnet auf den einzelnen Beitrag der Länder, ist es dann nicht mehr so eine gigantische Summe. Diese Weltraumprojekte dauern ja oft sehr, sehr lange. Ja, Projekte, die 20 Jahre laufen, dann relativiert sich das. Und die größten Kosten fallen bei der Europäischen Raumfahrtagentur an. Die ist ja eine Mission der Europäischen Raumfahrtagentur, eine mittlere Mittelklasse-Mission. Das sagt Ihnen etwas zur Einschätzung der Preisklasse. So, ne? Bisschen Mittelklasse-Wagen ist nicht die Luxus.
Also Leute schicken ist immer teurer.
Leute schicken ist sowieso immer teurer, weil sie ja da Sicherheitsanforderungen erfüllen können. Plato besteht aus 26 Kameras. Plus die Onboard-Computer, plus die Stromversorgung der Kameras. Das nennen wir Payload. Das ist das, was das wissenschaftliche Konsortium beistellt. Mhm. Also eine Gruppe von wissenschaftlichen Instituten, hauptsächlich in Europa. Das ist ein großes Konsortium mit ein Dutzend Ländern, 800 Leuten, die daran arbeiten. Und dann gehört zu seiner Mission natürlich noch mehr. Da gehört die Rakete dazu, da gehört der Satellitenbus dazu. Der Satellitenbus heißt der eigentliche Satellit, auf den dann die Kameras draufgeschraubt werden. Und dann auch noch Teile dieser Payload, die werden von der Europäischen Raumfahrtagentur, der ESA, getragen.
Jetzt ist das ja beeindruckend, wenn man, wie wir schon jetzt mitbekommen haben, wenn man erlebt, wie sich ihr Wissen entfaltet. Frau Professor Rohrer, aber wenn Sie jetzt so einen Ingenieur treffen oder die Ingenieure, Ingenieurinnen, die Ihnen diese Kameras bauen, ist das dann so, dass Sie dann auch so, dass Sie auch mitunter beeindruckt sind, sich denken, wow, also ich meine, diese Kameras müssen ja eine unglaubliche Temperaturbreite aushalten, die müssen die unterschiedlichsten Anforderungen genügen und vor allem, die sollen Ihnen ja Bilder liefern in einer unfassbar weiten Distanz. Also beeindruckt Sie das mitunter auch noch?
Aber ja, das ist total beeindruckend. Und jetzt gerade sind wir in der Phase, wo es werden die ersten Teile für Kameraflugmodelle, nennen wir das, also das, was wirklich fliegen wird, gebaut. Es werden Muster gebaut, also eine Kamera fertig als Dummy, die aber in der Struktur und in den Thermaleigenschaften der richtigen Kamera später entspricht. Die wurden gerade getestet, geschüttelt, den Temperaturen ausgesetzt. In jedem der Institute, die Teile der Kameras bauen, werden Entwicklungsmodelle gemacht und getestet. Und alles dies kommt jetzt in den nächsten Jahren zusammen. Wir werden ab nächsten Jahr anfangen, wirklich die Flugmodelle der ersten Kameras zu bauen. Das dauert dann bis 2024. Dann muss das integriert werden auf dem Satelliten, der übrigens unter der Leitung der deutschen Industrie auch gebaut wird. Das ist auch noch mal etwas, was noch mal vielleicht gesagt werden sollte, dass es auch da in der Industrie Interesse und große Beteiligung gibt. Und all
das läuft aber auf einen Tag dann hinaus, der auch für Sie sehr aufregend wird. Oder wenn das dann gestartet wird, ab wann ist es dann für Sie richtig aufregend?
Also es fängt jetzt schon an, richtig aufregend zu sein, weil wir aus der Phase jetzt in diesem Jahr aus der Phase rausgekommen sind, wo es, sag ich mal, so lapidar nur Papierarbeit ist. Das heißt, die ganzen Anforderungen aufschreiben, die ganzen Simulationsrechnungen machen, dass man weiß, wie es wirklich aussehen soll. Und jetzt in die Phase kommen, wo wir wirklich Hardware bauen und wir man dann Fotos bekommt von einer Kamera, die da steht, die in den, weil wir so viele Kameras haben, 26, brauchen wir 3 verschiedene Orte in Europa, wo diese Kameras dann getestet werden. Jede Kamera muss getestet werden, ob sie die Temperatur, Druckbereiche aushält, ob die optischen Eigenschaften stimmen. Die Testhäuser werden gerade gebaut, werden spezielle Apparaturen gebaut, nur für diese Kameras. Ja, ist toll, die jetzt mit jedem Monat, mit jedem Meeting kommen neue Bilder aus ganz Europa, wo wir sehen, wie das wächst. Leider können wir nicht so rumfahren. Normalerweise würden wir gerne, oder ich würde gerne hinfahren, es auch mit eigenen Augen sehen. Das ist halt zurzeit schwierig.
Wenn ich das richtig ausgerechnet habe, 2026 soll das losgehen. Mhm. Da verzeihen Sie mir jetzt, Frau Professor Rauer, dass ich Sie da auf Ihr Alter anspreche, aber das ist nicht mehr so weit weg von Ihrem Ruhestand dann. Ne?
Nee, ich gehe dann in Rente, genau. So ist das.
Aber das ist doch fürchterlich. Ich meine, jetzt haben Sie das über Jahre, Sie haben das Jahrzehnt betreut und dann fliegt das Ding da hoch und dann gehen Sie in Ruhestand. Also, aber Sie haben dann so eine Leitung und die Bilder die von Plato werden Ihnen nach Hause übertragen dann, im Keller. Also ich meine, das ist doch ein Ding. Wie kann man das denn, warum können Sie nicht länger bleiben?
Ja, also vielleicht lässt man mir ja einen Gastzugang, dass ich noch die erste Datenauswertung mit den Kollegen und den Studenten machen kann. Aber in unserer Branche ist es normal, dass viele, also die großen Projekte, dauern locker mal 10 Jahre oder 20 Jahre, wenn man wirklich von der ersten Konzeptphase anfängt bis hin zum Archivieren der Daten. Das ist normal. Und hier in diesem Projekt insbesondere ist es ein Projekt, das verschiedene Communities auch anspricht. Einmal die extrasolaren Planetenforscher, darüber hinaus auch die stellare Community, die Sterne selber untersuchen aus unseren Daten. Wir bekommen ja keine Bilder, sondern wir bekommen diese Transitinformation. Das heißt, wir bekommen ja nur Lichtkurven, also Helligkeit über die Zeit der Sterne. Und da gibt es auch eine große stellare Community, die daraus die Sternparameter analysieren kann und die unser Verständnis der Sterne auf ein neues Level heben wird. Es sind hunderte von Leuten, die am Ende an diesen Daten arbeiten. Das ist ein tolles Gefühl, ist auch jetzt ein tolles Gefühl, wenn man schaut, dass ich und meine Kollegen, die ja am Anfang eine kleine Gruppe waren, die diese Idee hatten und jetzt sehen, das wird realisiert. Und dann gibt es eine ganze Generation von Forschern, die damit ja, ihre Doktorarbeiten machen werden, ihre Karriere entwickelt werden, ihre Familien ernähren werden, wenn sie eine Stelle kriegen in dem Projekt. Das ist doch toll.
Wenn ich jetzt aber hardcore religiös wäre, dann würde ich Ihnen ja sagen, Frau Professor Rauer, was Sie da machen, das hat nicht nur ein leichtes, hat ein ganz schweres Aroma von Gotteslästerung, weil Sie ja hingehen und sagen, wir versuchen uns im Prinzip Schöpfung vorzustellen. Die Schöpfung ist hier auf der Erde passiert und wir versuchen uns vorzustellen, wie könnte woanders geschöpft werden. Das heißt, Sie sind dann sogar so ein Multischöpfer, eigentlich mehr oder weniger. Sie maßen sich die göttliche Perspektive an.
Nein, das würde ich nicht so sagen.
Sind Sie noch in der Kirche?
Ich persönlich?
Ja, oder glauben Sie an Gott? Fragen wir so, ob Sie in der Kirche sind, ist ja wurscht, aber...
Also ich persönlich will das eine oder das andere nicht ausschließen.
Also Sie sind einfach Agnostikerin.
Genau.
Aber das heißt, verstehen Sie den, wenn jetzt Leute wirklich so drauf sind und überlegen, Moment, Gott hat geschöpft, da dürfen wir sowieso nicht eingreifen. Und jetzt gehen diese Wissenschaftler hin und sind so unbescheiden, dass sie sagen, Kohlenstoffchauvinismus, den Begriff, den wir vorhin hatten, die Wissenschaftler gehen weiter und sagen, ja, das auf der Erde hat ja nur Gott gemacht. Aber wir können uns ja noch viel mehr Varianten vorstellen, weil wir sind noch schlauer.
Als ich nach Berlin kam und dann an der TU damals auch angefangen habe, habe ich eine Ringvorlesung gemacht zu dem Thema und habe auch einen Vertreter der evangelischen, einen der katholischen Kirche eingeladen, um einen Vortrag zu haben, um diese Frage zu adressieren. Und dort haben dort kein Problem gesehen, sondern sie sagen, die Schöpfung, ich kann das nicht mit den Worten wiedergeben, da müssen Sie die Kollegen selber fragen. Das ist vielleicht mal interessant, sicher auch ein interessantes Gesprächsthema. Aber auf Laien wie mich runtergebrochen, haben sie dort kein Problem gesehen, weil die Schöpfung eben doch größer ist und vielleicht nicht nur die Erde in diesem Bild umfasst.
Können Sie sich, Frau Professor Rauer, Unendlichkeit vorstellen?
Vorstellen? Ich weiß nicht, ob sich jemand das vorstellen kann. Ich habe mich als Physikerin an diesen Begriff gewöhnt. Man gewöhnt sich ja und adaptiert ja Begriffe. Wir haben ja Begriffe und Modelle, um uns mit Dingen umgehen zu können, die wir uns nicht vorstellen können. Nicht so funktioniert das ja. Und vorstellen, wer kann sich das schon vorstellen? Schauen Sie abends an den Himmel, jetzt hatten wir klare Nächte. Mir geht es immer noch so, wenn ich den Kopf hebe und rausschaue, bin ich fasziniert, ja. immer noch.
Ja, aber Sie haben auch schon mal gesagt, gerade bei diesem Blick in den Himmel haben Sie auch schon mal gesagt, was sind wir denn alles andere als Materie? Das ist auch schon wieder weltanschaulich problematisch, wenn ich Leuten sage, ja, was seid ihr denn, Materie?
Die Frage ist, was ist unser Platz im Universum? Ja, und das bringt uns wieder zurück auf die Frage Suche nach Leben. Ich finde diese Frage, ich finde sie wichtig, es treibt mich um. Ich weiß, sie treibt die Menschheit auch um, denn man kann die Frage rückverfolgen, einige viele tausend Jahre, und sie kommt immer wieder hoch. Manchmal ist die Menschheit mit anderen Dingen beschäftigt, aber wenn dann Ruhe kommt, ich sage immer zu den Leuten, wenn man am Strand liegt, ja, abends und an den Himmel schaut, die meisten Leute fragen sich dann doch, was ist da oben? Und zu dieser Frage kommt man immer wieder zurück. Wenn wir wissen, ob es Leben gibt, egal was es für Leben ist, ob es intelligentes Leben ist oder wir schauen ja erstmal, gibt es überhaupt Leben? Ja? Irgendetwas, was zum Beispiel Sauerstoff produziert oder Methan oder so etwas. Egal was für Leben, sobald wir es gefunden haben, im Sonnensystem oder anderswo, wissen wir, dass wir nicht mehr alleine sind. Ja. Und diese Frage, wir sind dann nur mit der Materie, ja, sind wir, aber immerhin können wir darüber reflektieren. Und dann sind wir vielleicht nicht mehr alleine.
Was Sie ganz toll getan haben, also für den Fall, dass uns wirklich Leute von ganz woanders zugucken und sich fragen, ist das, was sich meinetwegen am Strand oder in der Nähe vom Strand auf Mallorca abspielt, wirklich schon das, was Menschen unter intelligentem Leben verstehen? Oder ist das nicht doch was anderes? Dann sehen die hoffentlich das Deutsche Institut für Luft- und Raumfahrt. Sie sehen, dass da eine höchst kundige Frau unterwegs ist, nämlich die Astrophysikerin und Leiterin des Plato-Projekts, Professor Dr. Heike Raue, die heute Zeit hatte. Frau Professor Raue, vielen Dank, dass Sie heute Zeit hatten. Dankeschön.
Danke auch. Hat mich sehr gefreut.
Gefährliche Gedanken. Der Wissenschaftstalk bei RBB Kultur.